Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch.
Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Mit diesem Spruch aus Lukas 13, der gleichzeitig über dem heutigen Sonntag steht, möchte ich euch ganz herzlich grüßen zu unserem Gottesdienst. Wer am letzten Abend der Allianz Gebetswoche hinten bei den Baptisten war, der hat einen Gebetsabend erlebt, wie wir ihn bei uns im Ort relativ selten haben. Die junge Gemeinde hat ausgestaltet und es war ungewohnt, aber es war sehr schön, fand ich persönlich. Sie hatten an verschiedenen Stationen, man konnte an verschiedenen Stationen für unterschiedliche Gebetsanliegen beten. Man konnte unter anderem auch Bibel lesen. Und man konnte, was ich sehr schön fand, aus einer Schüssel kleine Zettel ziehen. Und da stand dann jeweils ein Gebetsanliegen drauf, was man dann sozusagen, den Zettel konnte man mit nach Hause nehmen und zu Hause auch weiter dafür beten. Und auf dem Zettel, den ich gezogen habe, steht Offenheit in unseren Gemeinden, jeder darf kommen. Ja, das wünsche ich uns, dass wir offen sind für Außenstehende, für Leute, sei es aus Osten oder aus Süden oder aus Westen, genau wie es im Reich Gottes irgendwann sein wird. Alle sind willkommen und das wünsche ich uns, dass wir mit offenem Herzen unterwegs sind und Leute einladen. Ich wünsche uns einen gesegneten Gottesdienst.
Thank you.
Lasst uns miteinander beten. Aber, lieber Vater, so dürfen wir dich nennen, dich, der du Himmel und Erde geschaffen hast und der du allein Gott bist. Wir kommen als deine Kinder zu dir an diesem Morgen und wir bitten dich, begegne uns an diesem Sonntag hier in der Gemeinde als liebender Vater, als der, der uns geschaffen hat und der uns erhält, als der, der Anfang und Ende in seinen Händen hält. Bei dir ist Licht und Leben. Selbst die Finsternis ist Licht bei dir. Lass uns dein Licht schauen in diesem Gottesdienst. Dir sei Lob und Preis. Amen.
Die Epistellesung für den heutigen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im ersten Kapitel. Ich will euch nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe wie unter den Heiden. Griechen und Nichtgriechen, Weisen und Nichtweisen, bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die seligt macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Worte der Heiligen Schrift.
Gott sei Lob und Dank. Thank you.
Das Evangelium steht bei Matthäus im 8. Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er hin. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis. Da wird sein Heulen und Zähneklappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Ein Wort Gottes macht einen Menschen gesund. Glauben wir das? Und wenn wir es glauben, müsste nicht unser ganzes Leben eine Sehnsucht ausdrücken nach eben diesem Worte Gottes, das uns gesund macht? Lasst uns miteinander glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater
und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns einen Text aus Matthäus 17. Nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber fing an und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du so, will ich dir hier 3 Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinung niemandem sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Lasst uns um Gottes Gnade bitten. Herr, wir warten auf dein Wort und bitten dich, dass du uns hören lehrst. Leite uns durch deinen Geist zu deiner Wahrheit. Amen. Wir sind, liebe Gemeinde, in der Endzeit der Epiphaniaszeit. Die gehört noch zu Weihnachten. Und die endet erst am 2. Februar mit Maria Lichtmess. Wird in ganz wenigen evangelischen Gemeinden tatsächlich auch gefeiert, mehr in den katholischen Gemeinden. Aber dann, 2. Februar, dann erlöschen auch die letzten Lichter von Weihnachten und wir treten ein in einer Art Zwischenzeit. Bis es dann am Aschermittwoch in die Fasten- und Vorbereitungszeit auf Karfreitag und Ostern zugeht. Der Text aus Matthäus 17 ist noch einmal ein Epiphanias-Text. Er trägt die klassischen Züge einer Gottesbegegnung. Und hier ist sie zugleich eine Gottesoffenbarung. Darüber hinaus ist sie eine Erzählung gedacht als Stärkung und Vorbereitung auf das hin, was folgen soll. Die Verklärung Jesu in Matthäus 17 hat einen Vorlauf. Es geht Entscheidendes voraus. In Kapitel 16 hören wir von einem Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern führt. Er fragt sie: Was glauben denn die Leute, wer ich bin? Und dann kommen die Antworten: Elia, Johannes der Täufer, einer der Propheten. Und was glaubt ihr, wer ich bin, fragt Jesus seine Jünger. Und wir alle kennen die berühmte Antwort des Petrus. Haben wir alle schon mal gehört. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, sagt der Petrus. Wie kommt Petrus zu solch einem Bekenntnis? War der ein besonders kluger Mann? Hat er ein bisschen besser hingeschaut und hingehört als die anderen? Hat er ein wenig mehr nachgedacht über Gott und die Welt? Kommt man durch besondere Denkleistung zu solch einer Erkenntnis? Und ist diese Erkenntnis etwas, was eigentlich jedem vernünftigen Menschen einleuchten muss? Dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes? Jesus sagt zu Petrus: Selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das Bekenntnis des Petrus ist also keines, das man mit fleißigem Studium und gelehrigem Zuhören lernen kann. Petrus ist auch keiner, der mit einem höheren IQ ausgestattet ist. Dass Petrus das bekennen kann, das ist Gnade des Vaters im Himmel. Wir sind Leute, die mit dem christlichen Glauben aufgewachsen sind. Dieses Bekenntnis des Petrus geht uns heute leicht über die Lippen. Aber gerade weil wir es eben so gelernt haben und weil es uns so leicht über die Lippen kommt, deswegen müssen wir es vielleicht neu lernen, dass wir mit großer Dankbarkeit Gott gegenüber dieses Bekenntnis sagen dürfen. Und dass jede Form von Arroganz, insbesondere denen gegenüber, die es nicht oder noch nicht bekennen können, völlig fehl am Platze ist. Dass wir heute mit Petrus bekennen dürfen, Jesus ist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, das ist Gnade über Gnade. Verdient oder intellektuell erarbeitet haben wir uns das nicht. Das Bekenntnis des Petrus ist der große Wendepunkt im Matthäusevangelium. Hier dringt endlich durch, wer Jesus ist. Ein großer Prophet in dieser Welt. Das bekennen auch die Muslime und die Juden sehen es genauso. Aber es ist eben noch nicht genug. Jesus ist nicht nur ein großer Prophet. Er ist der Christus. Er ist Gott selbst, der sich erniedrigt und Mensch geworden ist. Er ist der, für den der Vater im Himmel selbst Zeugnis ablegt. Petrus bekennt, was er nicht durch Fleisch und Blut, sondern eben vom Vater selber erfahren hat. Und zugleich ist dieses Bekenntnis der Punkt, an dem sich der Weg Jesu in eine Richtung wendet, die keiner der Jünger erwartet hat. Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. So bringt das Bekenntnis, der Durchbruch der Offenbarung, dass Gott uns in Jesus nahe kommt, Jesus selbst schließlich auf seinen letzten Weg. Mit dem Bekenntnis beginnt die Passion des Gottessohnes. Die Predigtzeit Jesu, er hat die ein oder andere Anfechtung erfahren und das Streiten gehört im Judentum sowieso dazu. Er hat manche Gegenwehr erlebt und dennoch war seine Predigtzeit erfolgreich. Er erlebte Anerkennung an vielen Orten. In den Auseinandersetzungen mit den Gelehrten in Israel waren seine Argumente stichhaltig. Seine Predigten geschahen in Vollmacht und vielen Kranken konnte er helfen. Der Weg, der jetzt kommt, der ist dunkler, steiniger, geprägt durch Feindschaft, geprägt durch Menschen, die seine Botschaft nicht hören wollen, Menschen, die ihn nicht wollen und alles daran setzen, ihn loszuwerden. Und dieser Weg ist für Jesus geprägt von dem Wissen, dass am Ende die anderen sich durchsetzen werden. Geprägt von dem Wissen, dass die anderen ihn am Kreuz sehen wollen und dass sie ihn auch dorthin bekommen. In dieser Zeit bereitet sich Jesus, wie es üblich ist, 6 Tage vor, um Gott zu begegnen. Er nimmt 3 seiner Jünger mit. Die 3, die vermutlich im Jüngerkreis eine besondere Stellung hatten, er steigt mit ihnen auf einen Berg. Welcher Berg es ist, wissen wir nicht. Aber der Berg, er gilt im Alten Testament immer als Ort der besonderen Gottesnähe. Dass Jesus da nicht allein hinaufsteigt, macht deutlich, dass das, was auf diesem Berg geschieht, nicht Jesus alleine angeht. Beide, Jesus und die Jünger, bedürfen einer besonderen Zurüstung, einer besonderen Stärkung. Der eine, Jesus, weil er weiß, welcher Weg vor ihm liegt. Und die anderen, die Jünger, weil sie nicht glauben, was Jesus ihnen da voraussagt, weil sie sich diesem Gedanken an Leiden und Sterben verweigern. Der Weg, der vor Jesus liegt, ist einer, den auch Jesus nicht ohne Hilfe gehen kann. Und er ward verklärt vor ihnen und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit ihm. 2 Männer kommen auf Jesus zu, die sind aus dem Alten Testament wohl bekannt. Beiden gemeinsam ist, dass für sie kein normaler Tod dokumentiert ist. Elia wird entrückt vor den Augen seines Nachfolgers Elisa. Und Mose bleibt bei Gott auf einem Berg, kurz vor dem Einzug Israels ins verheißene Land. Das heißt, dass Gott selbst ihn dort begraben hat. Diese beiden begegnen also Jesus am Anfang seines Leidensweges. Sie reden mit ihm und er selbst, Jesus, wird verklärt, sodass sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Am Anfang seines Leidensweges wird Jesus umfangen vom Glanz und von der Kraft des Höchsten. Die beiden Männer kommen, um ihm beizustehen. Was sie ihm sagen, wissen wir nicht. Aber wer dieser Situation, dieser Gottesbegegnung, wie sie Matthäus hier schildert, nachspürt, der mag erahnen, dass die Not dieses Weges, den Jesus nun gehen soll, das körperliche Leiden weit übersteigt. Schwerer als das körperliche Leiden wiegt, dass er, Jesus, der von Ewigkeit her in der Einheit mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebt und wirkt, dessen Sein und Wesen die Dreiheit in der Einheit Gottes ist, dass er nun einen Weg geht, bei dem er die Sünde der Welt, deine und meine Sünde, tragen soll, tragen bis zum Tode am Kreuz. Und das hat eine furchtbare Konsequenz. Für ihn hat es die Konsequenz, dass der Sohn Gottes am Kreuz rufen muss, Eli, Eli, Lama Asaftani, mein Gott, wozu hast du mich verlassen? Die Sünde, deren Macht es ist, uns von Gott zu trennen, sie trennt am Kreuz den Sohn vom Vater. Für uns, für dich und für mich. Das ist der Weg, der sich für Jesus abzeichnet, als Petrus sein Bekenntnis ablegt. Das ist der Weg, für den Jesus Stärkung und Zurüstung braucht und dort auf diesem Berge empfängt. Weil er in seiner Liebe zu uns einen Weg öffnen möchte, der unsere Trennung von Gott überwindet. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und die Jünger? Was dem Petrus zunächst allein offenbart war, möglicherweise ohne, dass er es so recht verstanden hätte, er selber, das wird den Dreien, die mit Jesus auf den Berg gehen, noch einmal machtvoll vor Augen geführt. Das Gesicht Jesu, hell strahlend wie die Sonne, seine Kleider wie Licht. Beides Zeichen der unmittelbaren Gottesbegegnung. Dabei stand vom Himmel durch die beiden Boten Mose und Elia: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so wollen wir dir drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Aber es ist nicht die Zeit, um zu bleiben und irgendwo zu wohnen. Eine Wolke, der Text sagt, eine Wolke aus Licht erscheint. Gott spricht, das ist mein lieber Sohn, an welchem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Das ist es, worauf es für die Jünger nun mehr denn je ankommen wird. Nicht Wohnungen bauen und nicht das ewige Friedensreich genießen, wie es Petrus vielleicht schon vor sich sah, sondern Jesus vertrauen, ihm glauben. Und wenn der Weg noch so merkwürdig erscheint, auch wenn er sich so ganz und gar von dem unterscheidet, was die Jünger sich als den Weg Gottes vorgestellt haben und was wir uns vielleicht als Weg Gottes vorstellen. Für diesen Jesus legt Gott selbst Zeugnis ab. Er ist mein Sohn. Hört auf ihn. Für die Jünger, wie für uns heute, geht es darum, dass wir uns nicht den eigenen Überzeugungen über die Form des Reiches Gottes hingeben. Es geht nicht darum, dass wir unsere Ideen umsetzen, wie denn das Reich Gottes in dieser Welt gelebt werden kann. Es geht nicht darum, einen bestimmten Frömmigkeitsstil als den allein seligmachenden aller Welt in missionarischem Eifer aufzudrücken. Es geht nicht darum, den eigenen Glauben hochzuhalten und alle anderen zu verketzern. Es ging für die Jünger damals und geht für uns heute darum, das Zeugnis des lebendigen Gottes wahrzunehmen. Er, Jesus, er ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören. Sehen Sie, als die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, die Stimme hören, erschrecken sie furchtbar. Da das die Jünger hörten, so heißt es im Text, fielen sie auf ihr Angesicht und erschraken sehr. Jesus aber trat zu ihnen, rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Da sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemanden, denn Jesus allein. Ich stelle mir vor, das war eine ziemliche Ernüchterung. Alles vorbei, keine Wolke mehr, kein Mose, kein Elia mehr da, kein Glanz auf dem Gesicht Jesu. Und auch die Kleidung war wieder, wie sie immer gewesen war. Nichts war mehr da von all dem, was sie da gerade vorher so fasziniert und erschreckt hatte. Nur noch Jesus. Aber der war da. Er, Jesus, um den es geht, er, von dem Gott bezeugt, er ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören, dieser Jesus ist da. Auf diesem Berge und heute auch. Auf ihn sollen wir hören, ihm vertrauen, ihm glauben. Der Weg, den er gegangen ist, der Weg nach Golgatha, ans Kreuz, in den Tod. Wer hätte vorher sagen können, dass Gott einen solchen Weg geht für dich und für mich? Wer hätte vorher sagen können, dass für diesen Jesus mit dem Tod nicht alles aus ist? Wer hätte auch nur ahnen können, dass in Jesus der Tod überwunden wird dass Gott diesen Jesus vom Tod erweckt. Auf ihn sollt ihr hören. Sein Weg sieht manchmal aus wie ein Weg in den Tod. Und es fällt schwer, ihn ohne Zurüstung und Beistand zu gehen. Diese Zurüstung und diesen Beistand schenkt Gott. Sein Weg mag er noch so merkwürdig erscheinen, sein Weg ist der Weg ins Leben. Auch sein Weg für mich ist der Weg ins Leben. Es gibt letztlich keine Alternative. Wer ins Leben will, der wird diesem Jesus folgen müssen. Ob sein Weg uns gefällt oder nicht. Ob wir ihn verstehen oder nicht. Das ist der Weg ins Leben. Gott schenke uns, dass wir ihn gehen können. Und Gott schenke uns, dass viele mitkommen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist denn alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus, unserem Herrn. Amen.
Es gibt noch folgende Abkündigungen, der Spruch für den heutigen Sonntag und die kommende Woche aus Lukas 13, Vers 29. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Das Dankopfer, was wir dann beim nächsten Lied einsammeln, ist als landeskirchliche Kollekte heute bestimmt für die Bibelverbreitung der Weltbibelhilfe. Heute um 11 Uhr ist Kindergottesdienst hier und im Pfarrsaal trifft sich die Lämmergruppe. Morgen findet wieder planmäßig Christenlehre statt und von 17 bis 18 Uhr ist die Gemeindebibliothek geöffnet. 18 Uhr trifft sich wieder die junge Gemeinde in der Hintertür. Am Mittwoch findet wieder planmäßig Konfirmandenunterricht statt. Und auch 16.30 Uhr trifft sich die Jungschar in der Hintertür. Am Donnerstag ist der Singkreis um 16 Uhr mit der Therese und der Kinder- und Jugendchor, die vorige Woche hier so schön gesungen haben, die treffen sich um 17 Uhr im Pfarrsaal. Und am Freitag findet um 19.30 Uhr Bibelstunde statt. Und noch eine Einladung für kommenden Sonntag, den 1. Februar, zu unserem Gottesdienst um 9.30 Uhr und um 11 Uhr findet wieder Kindergottesdienst statt. Und nun bitte ich euch, aufzustehen für den Verstorbenen. Verstorben ist Herr Erhard Unger im Alter von 87 Jahren. Er wurde am 16. Januar auf unserem Friedhof christlich beerdigt. Lasst uns beten. Ja, Vater im Himmel, du Herr über Leben und Tod, du hast den Erhard hier eine lange Zeit, eine gesegnete Zeit auf der Erde geschenkt. Du hast ja durch ihn Segen gewirkt. Danke, dass er hier war und wir ihn auch kennenlernen durften. Ich bitte dich, dass du ihn aufnimmst und er bei dir an deinem Tisch sitzen darf, in deinem Reich. Und ich bitte dich ganz besonders für ja, die Familie und alle Trauernden, dass du sie tröstest und ja, sie einfach das Gefühl haben dürfen, dass du ihnen nahe bist. Sei du bei ihnen, sei du bei uns. Danke, dass du da bist. Amen.
Gott im Himmel, die Bibel, dein Wort, ist das meistgedruckte Buch in dieser Welt. Ob es auch so oft gelesen wird, dazu musst du helfen durch deinen Geist. Und dazu leite uns an, dass wir dazu einladen. Und dort, wo es gelesen wird, segne es, dass es Menschen heil macht. Segne alle, die in diesen Diensten stehen, dass sie dein Wort in dieser Welt verkünden. Dir sei Lob und Preis. Amen. Lasst uns aufstehen und Fürbitte halten. Vater im Himmel, unsere Welt zeigt sich oft sehr verwirrend. Und mit ihr verirren auch wir uns manchmal. Du aber willst Gutes und Heil für uns. Gib uns die Hoffnung, die in dir Grund und Ziel hat. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Hab Dank, Vater, dass du uns nahe bist. Wir bitten dich, halte die Ängstlichen und löse die Verbitterten. Bewahre die Fröhlichen, ermutige die Tüchtigen, segne die Liebenden und vergib den Schuldigen. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Hab Dank, Vater, dass du uns gnädig begegnest. Wir bitten dich, offenbare den Ohnmächtigen deine Hilfe. Zeige den Mächtigen deine Macht. Öffne den Zweifelnden die Augen für deine Wunder. Führe die Trauernden zurück ins Leben und berge die Friedlosen in deinen Frieden. Wir rufen, Herr, erbarme dich. Gemeinsam lasst uns beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott sei Lob und Dank. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Und er gebe dir Frieden. Amen. Das muss schon kommen, Bernd, sonst kann ich hier nicht weitermachen. Ja, so ist es. Der Christoph hat mir gesagt, ich soll dem Posaunenchor danken, was ich gerne tue, und der Petra natürlich auch an der Orgel. Ich trage diesen Dank natürlich in meinem Herzen, nicht nur sonntags, sondern dienstags auch, selbst beim Üben. Gebt ihr mir Grund zum Danken. Und donnerstags, wenn der Chor singt, auch. Und montags und freitags höre ich manchmal unten das Klavier und dann bin ich auch dankbar. Aber man muss es auch manchmal sagen, hat er natürlich vollkommen recht. Uns allen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche.